Sechs Tage nach der Beerdigung schreibt Mascha Kalecko an Ilse Benn, die Witwe des Dichters:
Sehr verehrte gnädige Frau, unter den Trauernden, die Ihnen auf diese Weise das Wenige sagen, das sich wirklich sagen lässt, mag auch ich nicht fehlen. Die Welt ist ärmer ohne einen Albert Einstein, einen Thomas Mann, einen Gottfried Benn. Und für mich hat Berlin, das ich nach langem wiedersehe, einen hohen Stern verloren. Ihre sehr ergebene Mascha Kalecko.
Ein hoher Stern verloren. Wie schade, dass sie sich nicht mehr treffen konnten. Sie hätten sich auf wunderbare Weise nicht verstanden. Und Ben hätte sich verliebt. Für Mascha ist der Tod in der Sonne und den Blüten und dem Grün von Berlin so fern, wie er nur sein kann. Es gibt ihn nicht. Er ist keine Möglichkeit. Für einen Frühling, einen Sommer lang ist er besiegt. Wenn ich an den Tod glaubte, hier könnte es einem schwerfallen zu sterben, schreibt sie an Chemio. Es sei zum Wildwerden vor echtem Frühling, mitten in der Stadt. Sie glaubt nicht an den Tod. Er ist eine Fantasie, ein Märchen. Die Sonne hat ihn besiegt und Maschas Glauben an das Glück. Sie ist so groß, die Freude, weil die Dunkelheit, aus der sie kommt, ebenso groß war. Wie oft hat sie an Selbstmord gedacht und auch von ihm gedichtet, in der Fremde von New York. Ursache unbekannt, hatte sie höhnisch und bitter ein besonders abgründiges Gedicht überschrieben, dem sie als Motto eine kurze Notiz aus einer New Yorker Zeitung vorangestellt hatte, in der vom Selbstmord eines Flüchtlings die Rede ist. Der Grund dafür sei unbekannt. Unbekannt? Was für eine Ignoranz. Und sie dichtet die Gründe feinsäuberlich auf, abgeschrieben aus ihrer eigenen Seele.
Früh wachst du auf mit schwarz umflorter Ahnung. Die Post bringt nichts als eine Schuldenmahnung. Wo bleibt der Rest? Wer wartet noch darauf? An solchen Tagen dreht man den Gashahn auf. O, dieser Stundenqual, da nichts geschieht, kein Wort, kein Schritt, kein hoffnungsvolles Läuten. Du bist vergessen wie ein altes Lied von all den Ohren, die die Welt bedeuten. Da bleibt nur dies, sich selbst davonzulaufen und fremd im Regen durch die Nacht zu wehen, fürs letzte Geld den letzten Trunk zu kaufen und dann dem Leben aus dem Weg zu gehen.
Und jetzt springt sie jeden Tag in dieses Leben hinein wie in ein Blütenmeer. Alles duftet zum Verrücktwerden. Die Kastanienblüten, von denen sie in New York dichtete, blühen haargenau so wie ausgemalt.
Wenn etwas hier Kastanienallee heißt, so sind da auch Kastanien und im Mai blühen sie, wie in der Sehnsucht meiner Gedichte.
Wenn Briefe singen könnten, Maschas Frühlingsbriefe aus Berlin wären ein ganzes Chorkonzert. Sie erinnern an die enthusiastischen Briefe und Feuilletons, die ihr Landsmann und Vorsänger Josef Roth nach Deutschland schickte, als er zum ersten Mal Paris sah. Dieser Brief darf sie nicht glauben lassen, ich wäre verrückt geworden vor Entzücken über Frankreich und Paris, schrieb er in einem Mai, mehr als 20 Jahre zuvor, an seinen Feuilletonchef Benno Reifenberg nach Hause. Ich könnte weinen, wenn ich über die Seinebrücken gehe. Zum ersten Mal bin ich erschüttert von Häusern und Straßen. Mascha in Berlin ist aus einem tiefen Unglück erwacht oder hat sich in einem Traum festgeträumt.
Zum Träumen schön und das Leben ist so leicht. Denke ich an den Washington Square und dich mitten auf der Sixth Avenue, wird mir traurig zumute.
Ihr Unglück in New York, ihr in tiefstem Empfundenes Nicht-Angekommen-Sein, die Fremdheit in all den Jahren dort, das wird ihr hier in diesen seligen Tagen in Berlin erst richtig klar. Und ihre Sehnsucht nach einem Ankommen, Sehnsucht danach, die Luftwurzeln des Exils wieder mit der europäischen, der deutschen, der Berliner Erde zu verbinden, ist übergroß. Es sind ja mehr als Glücksbeschreibungen, die sie da Tag für Tag an ihren Chemio schickt. Es sind Beschwörungen, Zaubersprüche, mit dem Ziel, erstens ihren Chemio hierher zu zaubern, und zwar sofort, und zweitens diese Kastanienblüten, dieses Grün, diese Luft zum Bleiben für immer zu überreden. Geht nicht wieder weg. Und sie hat, wie es sich für eine echte Dichterin gehört, einen magischen Glauben an die Kraft der Wörter. Deshalb ja ihr Jubel darüber, dass in der Kastanienallee wirklich Kastanien stehen und blühen. Deshalb ja ihre besondere Begeisterung, als sie unverwandt und ungeplant in ihr Klado-Gedicht hineingeraten war und es dann noch fotografisch belegt fand. Und sie setzt ihren Gottes-, Schicksals-, Wörterglauben immer wieder ganz bewusst ein. So zum Beispiel, als sie in diesen Tagen sich wieder ganz besondere Sorgen um Steven macht. Also sie macht sich immer allergrößte Sorgen um ihr Immigrantenkind, Steverle, mit dem neuen Namen, dem direkt nach der Geburt entwurzelten. In diesen Tagen aber besonders. Er hat mir etwas Sorge gemacht mit seinen Depressionen, bekennt sie Chemio. Und so lässt sie Ende April in der Berliner Zeitung Der Tag ein Schutzgedicht veröffentlichen, ein poetisches Gebet. Es heißt »An meinen Schutzengel« und am Anfang geht es noch um sie selbst.
»Den Namen weiß ich nicht. Doch du bist einer, der Engel aus dem himmlischen Quartett, das einstmals, als ich kleiner war und reiner, allnächtlich Wache hielt an meinem Bett. Seit langem bin ich tief in deiner Schuld. Verzeih mir noch die eine letzte Bitte. Erstrecke deine himmlische Geduld auch auf mein Kind und lenke seine Schritte. Er ist mein Sohn, das heißt, er ist gefährdet. Sei um ihn tags, behüte seinen Schlaf und füg es, dass mein liebes schwarzes Schaf sich dann und wann ein wenig weiß gebärdet. Gib du dem kleinen Träumer das Geleit, hilf ihm vor Gott und vor der Welt bestehen. Und bleibt dir dann noch etwas freie Zeit, magst du bei mir auch nach dem Rechten sehen.
In diesen Tagen in Berlin sieht er bei ihr ganz enorm und erfolgreich nach dem Rechten und sie will einfach fest daran glauben, dass das nun so bleibt. Gott verlässt uns nicht, schreibt sie an Chemio und feiert einen Tag im Strandbad Halensee wie ein großes Fest.
Ging zum Bus vorm Haus, fuhr 3 Minuten, rinn ins Strandbad, Eintritt 30 Pfennig, nahm einen Liegestuhl, 30 Pfennig pro Stunde, 1 Mark pro Tag, lag 1 Stunde auf dem Stuhl in himmlischster Sonne, heiß, aber von lauem Wind und Lindenduft umfächelt. Bestellte mir 2 Eier im Glas und 1 Apfelsaft, las meine Zeitung und war 20 Jahre zurückversetzt. Und es war schön. Und ich betete den ganzen Weg nach Hause, dass es uns vergönnt sein möge, hier mal zu leben. Oder in Italien. Aber Europa, im Sommer. Du wirst sofort gesund.
Ein Zauberkontinent der Heilung. Und so sehr Mascha unter der Berliner Frühlingsdroge die Gewissheit beschwört, dass Gott sie nie verlässt, so sehr scheinen ihre euphorischen Briefe untergründig auch von Angst geschrieben zu sein. Angst und Ahnung, dass es so nicht bleiben kann. Es ist, als versuche sie sich schon jetzt zu panzern gegen das Verschwinden der Leichtigkeit und die Rückkehr der Mühsal des Lebens, und die Schwere, zu der es ja irgendwann wieder kommen muss. Im Grunde weiß sie ja, dass sich die Luftwurzeln nicht dauerhaft in die Erde senken lassen. Das aber macht ihre Euphorie und Dankbarkeit für den Augenblick nur größer.
Leben. Ach, es ist so schwer und so schön und so voller Wunder. Ja, auch voller Gefahren, aber man kann ihnen nicht entgehen, wenn sie einem auf den Weg gelegt sind, vom Weltgesetz vorgeschrieben. Schicksal muss man annehmen, Gutes und das andere. Nüchtern mag man sich alles vornehmen. Kommt der Moment, so bestimmen die Weltgesetze des Himmels, nicht das Ich.
Dann wird sie mitten im Schreiben vom Tisch fortgerufen, weil ein Verehrerin-Mädchen mit Blumen draußen auf sie wartet, vor der Pension, auf der Straße, in Berlin. So eilt sie von Wunder zu Wunder, fast wie der obdachlose Andreas in Josef Roths letztem Buch, der Legende vom heiligen Trinker, in der ein von aller Welt Verlassener in seinen letzten Lebenstagen von einem heiligen Glück verfolgt wird bis zu seinem Tod. Wenn Gott will, schießt ein Besen, hatte der spätgläubig gewordene Roth aus Paris an seinen Freund Stefan Zweig geschrieben. Mascha Kalecko in Berlin schreibt an ihren Mann:
Was dir nicht zustoßen soll, stößt dir nicht zu. Und alles kommt, wie es kommen muss. Wir können nur das tun, was uns im Augenblick als das Beste erscheint. Der Mensch kann, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will.
Sie vermischt in ihren Weisheitsüberlegungen die Lehren von Lao Tse, Konfuzius und Spinoza mit Zen-Buddhismus und ihrem jüdischen Gott. So auch die Erkenntnis von Lessings Nathan, wie sie diese von Ernst Deutsch verkörpert, auf der Bühne in Hamburg gehört hat und in ihrem Brief an Chemjo weitergibt.
Alle Religionen sind gut, wenn sie wahrlich erlebt werden. Wenn die Menschheit das wüsste, würde sie aufhören, an Systeme zu glauben und sich der wahren Ethik zuwenden.
Maschas Alltagsethik ist zuallererst eine lebenspraktische, eine des entschlossenen Selbermachens. Man kann das besonders eindrucksvoll bei den Reisevorbereitungen sehen, die sie von Berlin aus für ihren Mann trifft, bevor dieser sich auf den Weg zu ihr nach Deutschland macht. Pass, Impfung, Ticket, Verpflegung an Bord des Schiffes, Einreisehinweise, dringende Anweisungen an Steven, wie mit den Telefonkosten in Abwesenheit der Eltern umzugehen sei. Gleichzeitig macht sie in Berlin Termine mit Ämtern, Senatoren, Amtsärzten aus, um ihren Mann erstens zu heilen, zweitens Rentenzahlungen für ihn zu beantragen. Das sind die beiden Maschas. Von Wolken und Wundern dichten und gleichzeitig den lieben Gott und den lieben Mann bei den praktischen Fragen des Lebens nicht ganz allein lassen. Chemjo hat kurz vor seiner Abreise wohl wieder mal Ärger mit seinem Arbeitgeber von der Sacred School und da weiß sie einen einfachen Rat: kündigen. Und damit das auch passiert und sich nicht wieder so lange hinzieht, schreibt sie ihrem Mann einfach das Kündigungsschreiben und schickt es ihm. Eine Seite auf Englisch, klipp und klar, sincerely yours und Schluss damit. Bitte abschreiben und abschicken. Beziehungsweise Mascha formuliert ihren Rat etwas diplomatischer so:
Das ist logisch, meiner Meinung nach. So wirst du gesund bleiben und deinen Frieden haben. Tu's sofort, falls du einverstanden bist.
Dann endlich ist es soweit. Chemjo Vinava kommt in Berlin an. Ein gemeinsamer Sommer in ihrer Stadt steht bevor. Endlich all die Ankündigungen in den Briefen wahr werden lassen, gemeinsam in Gedichten spazieren gehen und in der Vergangenheit. Sie hat alles so gut vorbereitet. Er muss nur noch kommen und das Weltgesetz des Himmels oder die Berliner Luft regelt den Rest. Es entwickelt sich dann leider anders. So ganz genau wissen wir es nicht, weil wir ja jetzt vom täglichen Nachrichtendienst abgeschnitten sind. Der tägliche Europabericht nach New York wurde natürlich eingestellt. Sie sehen sich ja. Sie erleben alles gleichzeitig und können es sich in der eigenen Version erzählen. Wir sind nicht dabei, aber wir kennen die Briefe, die Mascha nach Chemjos Abreise nach New York geschrieben hat. Und die sind zerknirscht, reuevoll, sich selbst und die Verhältnisse anklagend. Der gemeinsame Sommer war nicht gut. Das wirkt sich auch direkt auf das Verhältnis Mascha-Berlin aus. An einen Freund schreibt sie Anfang Juli so, als hätte sie innerlich schon wieder Abschied genommen von ihrer Stadt.
Man ist nett zu mir, aber ich sehe doch hinter die Kulissen zuweilen. Und da ist mir zumute, wie am letzten Tag am Ferienort, wenn man schon die Koffer gepackt hat und schon gar nicht mehr da ist für die Freundlichkeiten der Sommerbekanntschaften. Das Herz ist schon wieder abgereist. Wohin meines abgereist ist, frage ich mich.
Später wird sie an Chemjo schreiben, es habe daran gelegen, dass sie gemeinsam ein Zimmer bewohnten statt zwei. Dass sie noch so aufgeregt gewesen sei, wegen all der Wunder zuvor und den Nachwirkungen des Schocks ihrer Wiederbegegnung mit Berlin. Und andere Gründe, die sie kennt, aber von denen sie schweigt, gab es natürlich auch. Erstens ist es genauso schwer, in das vorbereitete Wunder und die höchsten Erwartungen eines anderen hineinzureisen, wie in seine Erinnerungen. Das kann nur schiefgehen. Chemjo konnte ja ihr Strahlen, ihren frischen Blick, ihre Blütenbegeisterung nicht noch einmal so hell empfinden, wie sie beim ersten Wiedersehen. Sie hatte es ja auch viel zu schön und plastisch beschrieben. Sie ist eine Dichterin. Und zweitens, Natürlich war Berlin und waren die Männer der Stadt vor allem eben von ihr allein begeistert. Ihrem mädchenhaften Charme, ihrer Direktheit, ihrer Begeisterung, ihrer Offenheit und ihrem Glück des Nachhausekommens und sofort geliebt werdens. Sie hatte ja nicht nur übertrieben, wenn sie an Chemio schrieb, sie könne sich die Männer hier alle aussuchen. Berlin hatte auf sie gewartet, nicht auf sie beide. Für Chemio war es schwer, dazuzukommen. Er war misstrauischer als sie, er konnte nicht genau wie sie in die Berliner Luft eintauchen. Das war, so wie Mascha es empfand, einfach etwas Einmaliges. So enttäuschten sie einander zwei Sommermonate lang. Immerhin war Chemios Asthma sofort weg, geheilt durch die Berliner Luft. Merkwürdiges Phänomen. Um die Heilung zu verstetigen, fuhren sie auf ärztlichen Rat nach Bad Ems. Das hätten sie besser nicht gemacht. Mascha wollte ohnehin lieber in die Berge nach Ascona, auf den Monte Verita, der einst, so hatte sie gehört, eine Art romanisches Freiluftcafé in Schweizer Höhenluft gewesen sein soll. »Ich reise nun mit Gott und Vinava in die Berge«, hatte sie im August an einen Freund geschrieben. Aber nein, der Arzt riet dringend ab. Der Kurort Bad Ems sei für Lungenleiden aller Art ideal. Und wo Dostojewski die Brüder Karamasow schrieb und Richard Wagner den Parsifal komponierte, würde doch auch für Künstler von heute ein anregendes Klima herrschen. Nein, das ist nicht der Fall. Mascha hasst Bad Ems.
Da sitzen wir nun im Thermalbad. Ich nicht. Ich trinke bloß Brunnen mit, damit es ihm nicht zu doof wird. Das Publikum, die Kurkapelle, gibt's alles hier, wie im Angsttraum. Aber die schönste Sache, hier, wo der Kranke der Großstadthölle entfliehend und so weiter, gibt's mehr Krach als im Inferno. Endstation für Schwerverbrecher. Nämlich, die Hauptverkehrsader ist dies, für Durchreiseverkehr Berlin-Paris. Der gesamte motorisierte Verkehr. Und die Motorräder sind die schlimmsten. Die gehen nachts durch meine Träume, das ginge ja noch, aber auch tags immerzu. Sogar die Sanatorien liegen hier, mitten mang das Gehupe und Gekläff von Moped und Biped. Bad Ems. Oder Traktat über Lärm und Geräusch.
Am 10. September ist der Thermalterror endlich vorbei und auch die schwere Sommerzweisamkeit. Mascha will den Herbst und Winter über in Europa bleiben, sich erholen, dichten, arbeiten. Chemio besteigt das Schiff zurück nach New York und Mascha geht erstmal zurück nach Berlin. »Ich brauche dich, wenn auch nicht von früh bis spät«, ruft sie ihm hinterher. Aber es ist zu spät, Chemio ist weg, sie allein und jetzt kommt auch noch der Herbst. Mascha, deren Stimmungen so sehr von Jahreszeiten und dem Stand der Sonne abhängen, hat über den Herbst, Zeit ihres Lebens, noch mehr Gedichte geschrieben als über den Frühling. Herbst ist Trauerzeit, Abschiedszeit. Im Herbst ist die tiefe Melancholie ihres Herzens nur schwer einzuhegen. Im Herbst, ist sie sicher, wird sie eines Tages sterben. Schon die allerersten zarten Herbstspuren in der Luft setzen ihrem Optimismus zu. Herbstanfang heißt eines ihrer vielen Jahreszeitgedichte.
Die Nachtigall in meinem Garten schweigt, die Welt wird leer und auch die Geige in der Ferne geigt nicht mehr. Der Sommer flieht, mit jedem Tage stiller wird mein Lied und jährlich trüber schleicht der Herbst sich ein und tiefer, tiefer schneit der Schnee mich ein. Von Wolken schwer die Stirn sich neigt, die Welt wird leer, die Nachtigall in meinem Garten schweigt.
Immerhin trifft sie die neue Jahreszeit in Berlin nicht ganz so hart. Sie staunt, dass diese Stadt selbst im Herbst noch grün sei. Außerdem kommt es in diesen Tagen zu einem denkwürdigen Zusammentreffen der drei Schwestern in Berlin. Rachel ist aus Israel gekommen. Der Mutter geht es, seit sie die Nachricht von Leas Wiedergeburt erhalten hat, gesundheitlich besser. Der Bruder und Rachels Ehemann kümmern sich. Rachel möchte eine Weile bleiben, will in Deutschland Arbeit suchen, will die leidenden Eltern, will Israel, das stets bedrohte Land, das in diesem Herbst von allen Seiten wieder besonders gefährdet erscheint, einige Monate hinter sich lassen. Drei Schwestern, vor 2 Jahrzehnten vertrieben und geflohen in den Osten, den Westen, den Süden der Welt, treffen sich wieder in ihrer Stadt und erzählen sich ihr Leben und gehen durch ihre gemeinsamen Erinnerungen. Berlin im Herbst 1956.